Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
1:1 gegen Katar, es ist die totale Ernüchterung zum WM-Auftakt. Aus den vielen Schweizer Hoffnungen vor dem Turnier sind die ersten grossen Enttäuschungen geworden. Wir fragen uns, ist die Schweizer Nazi wirklich so gut, wie wir gemeint haben? Was muss jetzt dringend besser werden? Und gibt es gleich noch Grund zur Hoffnung auf eine tolle Schweizer WM? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der CH Media Zeitungen. Mein Name ist Etienne Vuillemin und ich freue mich, dass ich meine zwei Lieblingskollegen bei mir habe. Zum einen ist das der François Schmid-Bechtel, zum anderen der Stefan Weiss. Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ja, 4 von 35 WM-Tagen sind vorbei. Die Euphorie mittlerweile da bei dir, François?
Nein, weil ich schauen, dass ich genug schlafe, kann die Euphorie noch gar nicht so richtig aufkommen. Also ich bin noch nicht bereit, um Nacht zum Tag zu machen. Und die Match auch, die am 3 am Morgen anfangen oder am 1 am Morgen zu schauen. Nein, es ist, die Zeitverschiebung macht mir ein bisschen zu arbeiten, um jetzt hier in eine grosse Euphorie zu kommen. Und natürlich das aufblähte das aufblähte Teilnehmerfeld, das macht es mir auch nicht so einfach.
Stefan, bist du ein Nachtmensch?
Nein, überhaupt nicht. Und natürlich sind die Affischen, die da gespielt werden, auch nicht eben so, dass ich jetzt finde, ich muss unbedingt die Nacht durch den Fernseher schauen. Ich bin für den USA-Match aufgestanden, habe den Wecker gestellt, habe gefunden, das wollte ich sehen, wenn sie da in diesem grossen Stadion spielen. Ich bin gespannt auf ihre Eröffnungsshow. Dann habe ich die erste Halbzeit geschaut und dann war entschieden. Dann bin ich wieder ins Bett gegangen und alle anderen Matches wären. Das war für mich nie eine Diskussion. Also ich, wegen denen würde ich in der Nacht extra aufstehen oder aufbleiben. Eben, es ist, die Franz hat es gerade ein paar Punkte erwähnt. Es ist die Zeitverschiebung, es ist das aufblähte Turnier, wo wirklich im Moment in der Vorrunde halt Matches sind, wo man mit gutem Gewissen kann sagen, das muss ich nicht sehen.
Was wir alle gesehen haben, steigen wir gerade voll ein. Schweiz, Katar, Blamage, Horrorstart, Katastrophe, was haben wir alles gehört? Wie schlimm ist der WM-Start für die Schweiz?
Ich finde relativ schlimm.
Relativ heisst relativ weniger als gedacht heisst, oder mehr?
Relativ heisst, dass ich mit der ersten Halbzeit sehr, sehr einverstanden bin. Wenn man mal von der mangelhafte Chancenverwertung abgesehen. Mit der zweiten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden, mit dem Resultat auch überhaupt nicht einverstanden. Ja, es ist eine Ernüchterung da und es haben sich dann so ein bisschen erste Zweifel breit gemacht. Du hast es schon angetönt in der Einleitung. Wie gut ist die Mannschaft eigentlich wirklich?
Ja, wir haben die Zweifel, wir haben den Match ja zusammen verfolgt. Ich glaube, es ist etwa um die 65, 70 Minuten gsi, als ich dann einmal rübergeschaut habe und gesagt, das gefällt mir gar nicht. Das kommt irgendwie, man befürchtet noch Schlimmste. Wirklich gedacht, habe ich es ja nicht. Und hat man ja gleich auch nicht können. Katar hat nicht gepresst, die sind kaum vor das Goal gekommen. Wie überraschend ist das für dich, Stefan, dass auf das Mal mit der einen Flanke, mit dem einen Kopfball und mit dem einen Goal fast ganz am Schluss plötzlich alles anders rausgekommen ist?
Ja, also total überraschend, weil ich als der Match angefangen hat, nach 30 Sekunden, hat irgendwie, ich habe den nicht mit euch geschaut, sondern ich habe den daheim geschaut mit der Familie, nach 30 Sekunden hat irgendwie der Sohn etwas gefragt und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, Katar kann sowieso kein Goal schiessen, die sind so schlecht. Ich glaube, ich habe den Satz noch nicht beendet, ist der erste Katari allein vor dem Kobel gestanden, aber nachher haben sie ja irgendwie 90 Minuten lang eigentlich wirklich keine Chance gehabt. Und dass das Goal gefallen ist, ist für mich total überraschend gewesen. Also ich habe wirklich bei der Vorausgegangen, die Schweiz gewinnt jetzt den Match einfach 1-0. Man ist enttäuscht über die Leistung. Ich fand, ja, es hätte ein bisschen mehr können sein, ein bisschen mehr Unterhaltung, ein bisschen mehr Goal. Aber ja, das ist völlig überraschend gekommen. Und darum finde ich aber auch, die Leistung an sich von der Schweizer ist nicht unbedingt eine Katastrophe gewesen. Weil sie haben eigentlich den Match klar im Griff gehabt, so wie man sich's kann erwarten, wenn die Schweiz gegen Katar spielt. Und es ist eigentlich für mich auch wenn das Resultat jetzt dafür spricht, ja super, man kann die WM auf 64 Mannschaften aufblähen für die nächste WM, weil das sind die Gedanken auch schon wieder rum und es geht noch mehr und es ist immer ausgeglichen. Nein, es war überhaupt nicht ausgeglichen gewesen, trotzdem 1-1. Das Spiel ist eigentlich mit Deutschland gegen Curaçao zusammen exemplarisch dafür. Es sind einfach zu viele Mannschaften an diesem Turnier dabei, weil die Spiele sind einfach, die Leistungsunterschiede sind einfach zu gross.
Ich komme nochmal, jetzt ist das 1-1, man hat das Gefühl, Jesus Gott, was ist da passiert? Sind die negativen Gedanken zu hart und zu viel jetzt
nein,
im Moment?
Nein, ich finde nicht. Ich bin da mal nicht ganz einverstanden mit dem Stefan. Für mich ist es schon ein Stück weit eine Katastrophe. Weil, also wie man es richtig macht gegen so einen Gegner, haben eben gerade die Deutschen gezeigt. 7-1 gegen Curaçao. Und das ist das so im Quervergleich, wo mir ein bisschen zu denken gibt. Oder? Also die Schweiz hat den Match, finde ich, nicht sauber, nicht seriös zu Ende gespielt. Und eben, das fängt schon in der ersten Halbzeit an, wo sie einfach viel zu viele Chancen liegen lassen. Auch das ist zum Teil eine Frage von Einstellung, zum Teil eine Frage von Qualität. Häufig eine Mischung von beidem. Und darum ja, bin ich jetzt schon ein bisschen mich auch damit auseinandersetzen mit dem üblen Szenario.
Übles Szenario, also Schweiz heim nach der Gruppe. So dramatisch.
Ja, wir sind noch lange nicht durch. Also weißt, die Deutschen gewinnen den ersten Match 7-1 gegen Curaçao, wo das erste Mal dabei ist. Jetzt können wir sagen, das ist vergleichbar mit Katar. Wenn Katar die WM 2022 nicht ausgerichtet gewesen, hätte, dann wären sie jetzt das erste Mal an einer WM dabei gewesen. Sie haben noch keinen Punkt an einer WM gewonnen. Sie haben bei der Heim-WM 1 Goal geschossen, 3-mal verloren. Also das ist ein No-Bot. Ein Nobody im Weltfußball, der absolut schlechteste Gegner, den wir haben. Und wir gewinnen den Match nicht. Also, wenn wir gegen den Schlechtesten nicht gewinnen, wenn du die Logik weiterführst, dann wird es gegen die anderen wirklich kann's richtig haarig werden. Also,
ich nehme den Ball auf. Stefan, was gibt es denn für dich für Gründe, dass es jetzt besser wird, obwohl Gegner mutmaßlich eben klar stärker sind als Katar, Bosnien und Kanada?
Ja, ich bin einfach überzeugt, die Schweizer sind wie nicht ganz parat gsi für den Match. Sie sind zwar gut reingekommen, sie haben ja dann geführt, sie haben Chancen gehabt und gleich, weil eben der Gegner so klar unterlegen ist, und das haben sie ja gewusst, dass das so wird sein. Da kann man noch lange sagen, ja, wir müssen 100% im ersten Match parat sein, egal ob der Gegner Katar oder Deutschland heisst. Es ist einfach nicht so. Man weiss, man dominiert den Gegner, hat das auch gemacht. Und die Schweiz wird in dem Spiel gegen Bosnien und Kanada ganz anders auftreten. Und darum, jetzt komme ich nochmal auf meine Aussage. Es ist nicht, für mich ist es keine Katastrophe gewesen, weil es ist für mich ganz klar einfach eine Frage, wo sie sind jetzt im Kopf noch nicht ganz bereit gewesen. Das ist quasi für sie noch fast ein letzter WM-Test gewesen für das Turnier. Das kann man verurteilen, die Einstellung. Aber die Einstellung hat dann nichts damit zu tun, ob man die Mannschaft jetzt, ob sie jetzt besser oder schlechter ist, als man sie sieht oder nicht. Für mich wäre viel schlimmer, wenn der Auftakt gegen Bosnien gewesen wäre. Und dann wäre der Match gegen Bosnien verloren gegangen. Oder dann hätte gegen Bosnien unentschieden gemacht, wäre aber ein schlechter Team gewesen. Dann hätte ich müssen sagen, oh, man spielt gegen Bosnien, das ist eine gute europäische Mannschaft, da versuchen sie sicher aufs höchste Niveau zu kommen und es langt offenbar nicht. Dann hätte ich jetzt wie ein schlechtes Gefühl. So weiss ich einfach, oder ich denke, es ist jetzt einfach meine Meinung, mal, sie sind einfach nicht bereit gewesen, den Gegner seriös zu bespielen, 90 Minuten lang, und jetzt und am Schluss ist noch das böse Erwachen gekommen. Aber auf die ganze Turnierentwicklung finde ich, das ist keine Katastrophe.
Aber gleich, jetzt haben wir vor einer Woche oder ein bisschen mehr auf und ab diskutiert, der Granit Xhaka, seine Warnsignale nach dem Match gegen Australien. Er hat gesagt, wir müssen aufwachen, sonst sind wir dann irgendwie ja, nach 3 Spielen daheim. Und überhaupt, halbe Brandrede ist das gewesen, oder von mir aus sogar eine ganze. Und jetzt, wie kann das passieren? Hat man ihn zu wenig ernst genommen? Ist es nicht angekommen in den Köpfen der Spieler, dass es wirklich schon losgeht?
Ja, ich glaube schon, dass man ihn ernst genommen hat. Aber so Brandreden, haben auch, oder verbergen auch eine gewisse Gefahr. Also, ich bin, muss ein bisschen weiter zurück, wo ich dann gesehen habe, dass jetzt der Xhaka ans Mikrofon kommt nach dem 1-1 gegen Katar. Da habe ich mich schon gefragt, ups, was ist jetzt denn? Oder? Ich meine, ein Unentschieden gegen Australien in einem Test ist nicht wirklich dramatisch. Aber ein Unentschieden im ersten WM-Spiel gegen einen ganz krassen Aussenseiter hat schon ein bisschen eine andere Dimension. Und dann habe ich gefunden, Moll hat es nicht schlecht gemacht. Also er hat nicht gleich heftig reingehauen wie nach dem Australien-Spiel. Und trotzdem ist er jetzt an einem Punkt, jetzt hat er einmal so richtig Tacheles geredet, das zweite Mal so halbe Tacheles geredet. Und ja, wenn man dann aber auf seine Leistung schaut, und das machen ja die Mitspieler auch, muss man sagen, ja, das ist diskret gewesen. Das ist nicht das, was du kannst. Das ist nicht der beste Xhaka gewesen, bei weitem nicht. Und dort sehe ich dann eben ein bisschen Gefahr in so einer Brandrede. Wenn ich aber nicht damit sagen will, dass ich es verurteile, dass er Klartext geredet hat, aber er tut sich selber jetzt natürlich auch ein Stück weit unter Druck setzen mit dem. Ich habe mir zwar schon erhofft, dass wir ihn gegen Katar besser sehen. Ist nicht der Fall gewesen, aber jetzt muss er wirklich liefern gegen Bosnien. Und ja, so wie man den Xhaka kennt, kann man auch vielleicht zum Schluss kommen, er braucht das ein Stück weit.
Wahrscheinlich
den Druck, schon. Den extra Druck.
Wenn er sagt, Füße am Boden, in den Spiegel schauen, wir haben geredet von der besten WM von der Geschichte. Jetzt müssen wir nicht über Titel oder das reden. Wir sind aktuell nicht so weit. Hat er dann recht, frage ich mich. Oder wo ist die Schweizer Mannschaft wirklich anzusiedeln? Darfst du irgendwo in diesen 48 Mannschaften, wo gehört sie hin, nach diesen ersten Eindrücken?
Ich glaube, die Schweizer Mannschaft ist so schwierig einzuordnen, wie wahrscheinlich kein anderes Team an dieser ganzen WM. Weil ich glaube, die Schweiz kann, wenn alles gut läuft, wenn es im Kopf stimmt, wenn die wichtigsten Spieler auf ihr Top-Niveau kommen, kann die Mannschaft wirklich mega weit kommen. Die kann ganz, ganz weit kommen an so einem Turnier, kann ein Halbfinale erreichen. Aber die Mannschaft ist nicht so gut, dass wenn es eben nicht läuft oder wenn die Einstellung nicht stimmt, dass man dann trotzdem einfach unter ein gewisses Niveau nicht runterfällt. Und das ist jetzt irgendwie genau das, was so ein bisschen schwierig ist zum einordnen. Ich glaube nicht, dass sie in der Vorrunde ausscheidet, aber die Mannschaft gehört in einem gewissen Sinn, kann sie zu den Top 10 gehören von der Welt, aber sie kann auch außerhalb von der Top 20 sein, weil irgendwie, es muss einfach alles stimmen im Kollektiv, dass sie kann erfolgreich sein, weil die einzelnen Spieler sind vielleicht mit Ausnahme vom Kobel, vom Akanji, vom Xhaka nicht so gut, dass sie eigentlich in ein WM-Viertelfinale oder in ein WM-Halbfinale gehören. Also das würde jetzt da irgendwie den Rahmen von der Zeit sprengen, wenn man jeder Spieler würde durchgehen, der da auf dem Platz steht. Oder? Dann haben wir wirklich natürlich sehr viele Spieler, die zwar in den grossen Ligen spielen, aber dort irgendwie gegen den Abstieg oder im hinteren Wellenmittelfeld zum Teil nicht einmal Leistungsträger sind im Club und dann aber in der Nazi einen klaren Standplatz haben. Und das ist individuell ist sie gar nicht so wahnsinnig gut besetzt, wie wir meinen. Und sie sind auch nicht so gut besetzt, wie sie das Resultat geliefert hat in den letzten 10 Jahren. Aber wenn sie im Kollektiv funktioniert, als Team, dann können sie ganz, ganz weit kommen. Und darum, ja, es ist weiterhin alles offen für mich. Ich glaube, ein erster Anspunkt werden wir jetzt gesehen gegen Bosnien. Jetzt werden sie müssen reagieren, jetzt müssen sie mehr als 100% quasi auf den Platz bringen. Sie haben sich selber unter Druck gesetzt mit den Ankündigungen, mit der Leistung gegen Katar. Und das wird für mich ein Indiz sein, wie weit es dann geht.
Ich würde ganz schnell noch etwas Plakatives dazu sagen. Wenn wir gewinnen, dann haben wir einen Sturm mit 3 Spielern, die alle Top-Ligen spielen. Wenn wir verlieren, haben wir den gleichen Sturm mit dem Vargas, der in Spanien gegen den Abstieg kämpft, mit dem Ndoye, der häufiger auf der Bank ist als in der Startelf in Nottingham und mit einem Embolo, wo jetzt auch nicht bei einem europäischen Top-Team spielt, sondern in Rennes und sich dort häufig auch auf der Bank wiederfindet. Häufig am Le Pôle muss der Vorzug geben und Das ist
alles eine Frage von der Betrachtungsweise.
Ja, ja. Aber das hat die Mannschaft selber in der Hand. Also, wie es der Chef von sagt, es geht nur über das Kollektiv. Die Kroaten sind nicht in WM-Halbfinale gestürmt mit einer Ansammlung von 11 Top-Cracks, die bei Top-Clubs eine Top-Rolle spielen. Bei weitem nicht. Die haben es über das Kollektiv geschafft. Ich sehe eine Schweiz von der individuellen Klasse sehe ich extrem ähnlich. Wie in Kroatien. 3-4 Spieler, die oben ausschwingen, die wirklich bei den grossen Clubs spielen, eine wichtige Rolle spielen. Und sonst muss alles rundherum muss einfach super funktionieren. Und dann ist so etwas möglich. Köbi Kuhn hat mir gesagt, wir werden nie so gut sein wie Brasilien. Qualitativ. Aber als Mannschaft müssen wir besser sein als Brasilien. Und das ist da, wo. Nach dem muss sich eigentlich die Schweizer Nationalmannschaft richten.
Mir hat ein Eindruck beschlichen, wenn ich so ein bisschen angefangen habe, darüber nachzudenken. Und zwar, eigentlich ist doch die Nazi immer dann gut, wenn wir Aussenstehenden und auch die Fans so ein bisschen zweifeln. WM22, Brasilien, Kamerun, Serbien schon wieder. Ganz schwierig. Haben sie es geschafft? EM24, Achtung Ungarn, Schottland mit den euphorischen Fans, Deutschland sowieso. Souverän geschafft. WM-Quali, jetzt wieder, die Schweden mit ihrem Supersturm und ja, Slowenien, Kosovo, Achtung, gefährlich und so, schaffen wir es überhaupt an die WM? Alles geschafft. Und jetzt kommt die WM, Katar, Bosnien, Kanada, ja, alles easy. Das Turnier fängt erst nach der Gruppenphase an. Und prompt geht es nicht. Fehlt irgendwie ein bisschen die Angst vor diesen Gruppengegnern?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich komme immer wieder ans Gleiche zurück. Sie haben es einfach nicht hundertprozentig ernst genommen, das erste Spiel. Weil der Gegner schlecht ist, nicht Qualität hat, die man sich erwartet an einem WM-Turnier. Weil sie trotz der Brandrede oder Wutrede oder was es war, das hat auch nicht so mega viel Staub aufgewirbelt, das mal vom Xhaka nach dem Testspiel. Die Qualifikation ist super gegangen. Die Mannschaft hat jetzt wie zu wenig Widerstand gespürt, habe ich das Gefühl. Und es ist ja wirklich, das geht über Jahre hinweg. Die Schweizer Mannschaft ist immer dann über sich auswachsen können, wenn es nicht gestimmt hat. Wenn man denkt, das wird ein ganz schwieriges Turnier. Vor 2 Jahren an der Euro in Deutschland. Oder, total schlechte Quali. Vieles hat nicht gestimmt. Man hat wirklich nicht gewusst, wo stehen sie. Kommt der erste Match gegen Ungarn. Ein super Auftritt, eine super erste Halbzeit. Sie gewinnen. Sie haben an der Euro 2021 sind ein ganz schlechtes Turnier gekommen. Sind praktisch schon ausgeschieden gewesen. Und dann haben sie sich zusammengerauft, haben die Türkei geschlagen, haben nachher Frankreich geschlagen. Und da kann man ein bisschen zurückschauen, es ist immer ein bisschen ähnlich gewesen. Und darum...
eigentlich recht.
Ja, ich bin recht. Ich wollte einfach sagen, ich bin auf dem Match am Donnerstag gegen Bosnien,
extrem gespannt.
Am Jakaris im Vielbogen ist nicht halb so gespannt wie ich in der Erwartung auf dem Match. Ich bin wirklich mega gespannt, was die Schweizer jetzt für einen Auftritt zum Hut auszaubern.
Für die Zuhörer, die den Jakari nicht kennen, mal auf Kinderkanal schalten und dort sieht man ihn.
Der Jakari kennt jeder Zuhörer, François.
Zweifel. Yashari eher.
Jakari, Yashari, gehen wir zu Yakin. 1-1 gegen Katar ist doch ein Entlassungsgrund.
Was für eine Überleitung. Natürlich, sicher, sofort entlassen und Jürgen Klopp installieren. Der hat ja jetzt Zeit, hat sich ja auch als Nationaltrainer ins Spiel gebracht.
Nein, Scherz beiseite. Ja, für ihn auch eine grosse Enttäuschung. Ich habe das Gefühl, es ist der erste richtige Rückschlag während einem grossen Turnier für ihn. Also WM22 ist bis zu dem grossen Debakel gegen Portugal ist gelaufen, aber dann ist fertig gewesen, er hat nicht mehr reagieren können. EM sowieso und jetzt muss auch von ihm etwas kommen.
Ja, klar, ja. Er hat ja selber auch gesagt, er hat falsch ausgewechselt am Schluss. Freuler und Rodriguez raus. Das war ein Fehler. Es sollte ihm nicht nochmal passieren. Ich finde es gut, ich finde es stark, dass er ansteht nachher und sagt, hey, ich muss es auch auf meine Kappe nehmen. Ja, viel mehr gibt es da von mir nicht zu sagen. Er ist gefordert, wie die Spieler auch.
Stefan, was gibt dir die Überzeugung, dass er es anbringt, voranzugehen, die richtigen Massnahmen zu treffen?
Die genau gleiche Überzeugung, wie ich es auch von der Mannschaft vorher erzählt habe, ist es auch beim Murat Yakin so gewesen, dass er auch immer wieder so ein bisschen hat können, uns oder vielleicht auch den Gegner überraschen, in dem Moment, wo man es vielleicht nicht erwartet hat. Also er ist auch jetzt ein Trainer gewesen, der sehr oft dann, wenn es wirklich zählt hat, eine gute Leistung angebracht hat. Und das erhoffe ich und erwarte ich auch von ihm, weil klar, er spielt in den nächsten 180 Minuten um seinen Job, um seine Zukunft. Also wenn die Schweiz, was ich immer noch nicht glaube, aber wenn die Schweiz da in der Vorrunde rausgeht, dann ist sein Vertrag nichts mehr wert. Dann wird er nicht mehr Nationaltrainer sein nach dieser WM. Und darum, ja, also ein bisschen überspitzt gesagt, ja, er spielt jetzt auch um seinen Job in den nächsten zwei Matchen.
Vor der EM war ja die Ausgangslage offen, wie es weitergeht mit ihm. Man hat das Gefühl, es hat ihn ein bisschen angestachelt. Braucht er den maximalen Druck, ja, um alles aus sich rauszuholen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Den braucht er extrem. Wie wahrscheinlich ganz wenig andere, die ich kenne. Ja, vor der EM war der Druck wirklich super maximal gewesen. Also das ist ein anderer Druck, als er jetzt ist. Ich meine, da hat es geheissen, er ist mit Mühe und Not, hat man sich überhaupt qualifiziert. Es ist schon Ende Qualifikation über seine Absetzung diskutiert worden. Er ist an die EM gegangen und es hat geheissen, du musst das Viertelfinale erreichen, sonst wird der Vertrag nicht verlängert. Also das ist dann nochmal eine andere Hausnummer, finde ich, als jetzt. Natürlich, der Stefan sagt, ja, er spielt in diesen 180 Minuten um seinen Job. Kann sein, man nimmt es aber noch nicht wirklich so wahr. Also,
überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Es ist auch in der ganzen Schweiz nie eine Trainerdiskussion, auch nur schon im Ansatz im Moment.
Natürlich würde sie natürlich, wenn man sie
ausscheidet,
dann kämt sie, oder? Das ist klar. Wie sie denn ausgeht, bin ich nicht einmal so sicher, oder? Aber schauen wir mal.
Ganz konkret, was erwartet ihr, fordert ihr für Änderungen in der Aufstellung für den Bosnien-Match?
Ich sage, die Aufstellung war nicht das Problem. Also, das ist nicht das Problem. Katar-Match war nicht die Aufstellung das Problem. Ich meine, er hat ja mit zwei Sachen überrascht, ein bisschen. Mit dem Ebischer, in einer Position, wo er... Der hat jetzt alles gespielt schon, aber das hat er jetzt schon wieder länger nicht mehr gespielt. Und für mich der beste Feldspieler in der Schweizer Nationalmannschaft mit Abstand bis zu seiner Auswechslung.
Was ja bezeichnend ist. Einer, der die Position, die er bekleidet hat, ja, nicht so häufig oder lange nicht mehr gespielt
ja,
hat.
Ja, da würde ich jetzt nicht zu viel drauf... das ist für mich nicht wichtig. Weil der kann irgendwie fast alles, hat man das Gefühl mittlerweile. Außer vielleicht Mittelstürmer und Goalie. Und ja, Innenverteidiger würde ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Aber er hat einfach bei ihm, hat man gespürt, ein gewisser Druck auch, um sich in dieser Mannschaft festzuspielen. Ein Willen auch. Ich will meinen Platz behalten. Ich gebe jetzt alles. Wahnsinnig Initiativ gewesen. Und der andere war der Zakaria gewesen, auf der rechten Abwehrseite. Ist jetzt nicht eine Offenbarung gewesen, aber ist jetzt bei weitem auch nicht abgefallen. Also, für mich ist die Aufstellung nicht das Problem gewesen in dem Match, sondern die Einstellung, die Ernsthaftigkeit, Seriosität. Und darum sage ich, muss der Yakin gar nicht so viel ändern.
Stefan, einverstanden?
Ja, sehe ich ähnlich. Also eben, es geht so, der erste Gedanke ist in dem Spiel war, ja, braucht es quasi drei Innenverteidiger, wo dann zwar Zakaria sehr oft dann auf der Seite gespielt hat, aber dort eben sich vielleicht auch etwas Offensiveres können vorstellen, einfach auf rein von der Art vom Gegner und wie der Gegner wird auftreten. Aber jetzt sagen, der Spieler gehört nicht mehr in die Startformation und ein anderer sollte reinkommen, Das finde ich nicht. Also eben, letztlich war es eine Einstellungssache gewesen, und Bosnien wird ein ganz anderer Gegner sein, wo vielleicht auch nicht gerade wird auf Teufel komm raus, die Schweizer wollen überfallen mit einem Angriffsspiel, aber man wird eh anders in den Match rein müssen gehen und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da kann ich jetzt nicht irgendwie einen Namen bestimmen. Die und die Lösung muss anders sein in der Aufstellung. Ich glaube, man kann auch mit der gleichen Elf nochmal kommen. Ich glaube, an dem liegt es nicht.
Ich behaupte jetzt einfach mal geradeaus, der Silvan Widmer wird spielen, sofern er nicht verletzt ist und das niemand weiss. Widerspruch?
Nein, ist möglich, sage ich jetzt einfach. Aber ich glaube nicht, dass man... ich lehne mich jetzt ein bisschen weit zum Fenster aus, aber ich glaube nicht, dass man wegen dem rechten Ausverteidiger gewinnen oder verlieren. Bosnien ist eine extrem zähe Equipe. Wirklich zäh. Defensiv super eingestellt. Nach vorne habe ich aber gegen Kanada praktisch nichts gesehen. Also das war enttäuschend, was sie nach vorne angeboten haben. Aber defensiv, also die können beissen, die können kratzen, die können richtig wehtun.
Und sie feiern jedes gelungene Tackling, jede Abwehraktion.
Da siehst du schon, allein schon an dem, siehst, was die DNA von dieser Mannschaft ist. Oder? Dort frage ich mich dann eher, brauchen wir noch mehr Überraschungselemente im Spiel von der Schweizer? Brauchen wir mehr Brillanz, mehr Souplesse? Und dort sehe ich, die haben halt einen wie der Mansambi, der wirklich mit einer Einzelaktion 3-4 Gegenspieler ins Leere laufen lassen, kann für eine Überzahl sorgen oder für eine Goalchance oder selber das Goal machen. Dort sehe ich ihn wahrscheinlich noch in der Startformation.
Was mich überrascht hat, ein bisschen, dass der Noah Okafor nicht reingekommen ist. Ist ja eigentlich der Schweizer, der so ein bisschen, wenn man die letzten zwei Monate anschaut, hat man irgendwie das Gefühl, ja, der ist fast am besten in Form vorne. Und ja, es war eine Rückkehr gewesen. Er hat sich jetzt vielleicht, muss sich auch das, so einen Einsatz wieder verdienen. Vielleicht hat der Unterzecki am Duni vorher ein paar Minuten einsammeln. Aber das wäre jetzt für mich einer gewesen, der, ja, vielleicht noch etwas hätte können reissen gegen Katar. Wer weiß, vielleicht braucht es ihn dann gegen Bosnien.
Ich glaube nicht, nicht, dass der Okafor wird spielen. Also, da bin ich jetzt eher beim Francois und sage, wenn man dort irgendwie etwas verändern will am Personal oder auch am System, dann sehe ich eher, dass eben ein Mansambi wird von Anfang an spielen, vielleicht ein bisschen ein bisschen offensiver, als es auch so gespielt hat, eher so ein bisschen hinter einem Embolo, dass man dort irgendwie noch das Abfeld ein bisschen besser kann besetzen oder kreativer kann besetzen, als wenn es irgendwie ein Freuler oder ein Ebischer wäre. Aber wenn ich jetzt gerade so schnell im Kopf die ganze Aufstellung durchgehe vom Katar-Match und sage, vielleicht könnte man Zambi spielen, dann würde es wahrscheinlich darauf auslaufen, dass der Ebischer wieder aus dem Team fallen würde. Ja, eigentlich, wie gesagt, fast der Beste war. Gut, der Murat nimmt auf diese Sachen nicht unbedingt Rücksicht, wenn er aufgrund von der Taktik findet, das ist jetzt der richtige Wechsel. Aber also nochmal auf deine Frage, nein, Okafor sehe ich jetzt nicht in der Startformation.
Ich habe es auch eher als Einwechselspieler gemeint. Was ich spannend finde, der Mann Zambi, wenn man die Szene zum Gegengol genau anschaut, kann man ihn nicht von schuldfrei sprechen. Also wie er dort nachtrebelt beim Katar, wo das Goal einleitet, finde ich nicht gut als Zeichen. Also ich würde es auch nicht gut finden, wenn er jetzt mit Startelf belohnt wird. Wie siehst du ihm seine Rolle? François, vor einem Jahr haben wir das Gefühl gehabt, das könnte der nächste Stern werden am Schweizer Himmel. Shakir ist nicht mehr dabei, vielleicht einmal in seine Fußstapfen treten. Wie siehst du seine Entwicklung?
Ja, weiterhin so. Also das ist der nächste grosse Stern im Schweizer Fußball. Ich meine, wir können 16 Monate zurückspulen und kein Mensch hat den Mansambi gekannt. Macht seine allerersten Einsätze bei Freiburg, startet durch. Ich meine, Deutschland redet von dem Mansambi. Also, das ist ein Thema dort, nicht nur in Freiburg. Der hat ein riesen Potenzial. Ich finde, das ist ein Spieler, wie ich ihn. Ich habe so einen Spieler noch nie im Schweizer Trikot gesehen.
Gerade so?
Ja. Der ist total komplett. Natürlich ist er ab und zu ein bisschen ungestüm im Zweikampf, holt viele Karten. Aber der bringt alles mit. für ganz viele verschiedene Positionen. Natürlich haben wir mit dem Shaqiri auch einen riesen Künstler gehabt, aber der Shaqiri, wie viel Kopfballgoal hat er gemacht in seinem Leben? Nicht viel. Man sagt, ich kann irgendwie alles. Und das ist das, was mich so begeistert von ihm. Du sagst nicht belohnen für den schlechten Auftritt gegen Katar. Bin einverstanden mit dir, das war kein guter Auftritt nach seiner Einwechslung. Aber ich glaube, gegen Bosnien geht es nicht darum, belohne oder bestrafe, sondern gewinne den Match. Den muss ich gewinnen. Oder sicher nicht verlieren. Und dann kommt es nicht darauf an, ob der Spieler jetzt, finde ich, die letzten 5 Minuten nicht gut gespielt hat oder selbst nicht gut gemacht, sondern es kommt wirklich darauf an, wer hilft mir jetzt gegen Bosnien? Wer knackt die Nuss? Das ist wirklich eine schwierige Nuss, eine harte Nuss zum Knacken. Und, ja.
Ist nur ein Sieg genug gut? Oder gibt es Umstände, wo ein Unentschieden auch akzeptabel ist, wenn ich jetzt ein bisschen rausgehört habe?
Ja, das Unentschieden ist akzeptabel, wenn es nachher im dritten Spiel einen Sieg gibt.
Also, das ist ein viel konjunktiv, ja.
Ja, man könnte jetzt da als Phrasenschwein aufstellen. Da kann man sagen, ja, wenn sie in der 90. Minute 1-0 hin sind und in der Nachspielzeit noch ausgleichen, dann kann man den Punkt freudig mitnehmen. Und wenn sie führen und nachher nicht gewinnen, dann ist man wieder eher enttäuscht. Aber sie wäre auch nach einem Unentschieden noch nicht alles verloren. Also überhaupt nicht. Also gerade bei diesem Modus, wir haben es ja schon x-mal erlebt, dass eine Mannschaft auch schon mit 3 Unentschieden dann irgendwie als Gruppendritte weitergekommen ist. Es hat auch früher schon Turniere gegeben, wo man mit 2 Punkten als Gruppendritte weitergekommen ist, etc. Also ja, natürlich im Moment würde ich sagen, ich wäre enttäuscht, wenn es ein Unentschieden würde geben, aber das Turnier wäre noch nichts, wäre noch nichts verloren. Das kann am Ende auch ein guter Punkt sein.
Ja, einverstanden. Man muss ja immer schauen, wie der Match läuft. Aber ich fände es ein bisschen lässiger, wenn man im letzten Match gegen Kanada, wo mir recht gut gefallen hat gegen Bosnien, wo der High spielt, wo einen Drive kann entwickeln kann, wenn man dort in den Match könnte gehen und vorher schon klar ist, wir sind in der K.O.-Phase.
Und das wäre vermutlich mit einem Sieg gegen Bosnien
der Fall?
Mit einem
Sieg sicher, ja. Also mit 4 Punkten bist du durch.
Gut. Schauen wir noch auf das Turnier im Allgemeinen. Gibt es einen WM-Moment, der euch besonders in Erinnerung bleibt bis jetzt?
Klar, ja.
Nämlich?
Ich habe es in diesem Podcast schon 100-mal gesagt. Ich bin FCZ-Fan. Das Goal von Cominencia gestern gegen Deutschland war für mich das bisherige Highlight gewesen. Es hat dann zwar nicht lange bei dem 1-1 geblieben, aber das habe ich... Habe ich cool gefunden, dass ein Spieler vom FC Zürich an einer WM ein Goal gegen Deutschland schießt.
François, bei dir?
Ja, im negativen Sinn wirklich das Gegengoal, das wir kassiert haben gegen Katar.
Das ist mir von einem marokkanischen Spieler vorgeschwärmt. Gegen Brasilien.
Ja, aber das ist ja nicht quasi ein Moment, sondern das war das ganze Spiel, das er gemacht hat. 18 zentrale Mittelfeld. Für das liebe ich die WM, weil da hast du einfach immer wieder die Möglichkeit, zum Spieler zu entdecken und zu sehen, was du vorher noch nie gesehen hast. Und wo die dann packen und dann nachher vielleicht auch den Weg von dem Spieler ein bisschen genauer verfolgst.
Der Ayoub Wadi, noch nicht kennen.
Spielt in Frankreich.
Verfolgen, vielleicht mit Marokko. Man behauptet, es wird nicht das letzte Mal gewesen, wo man den in Aktion gesehen
hat. Nein, Marokko hat eine super Qualität. Und wenn du mit 18 dort der Chef bist im Mittelfeld, dann ist richtig etwas drauf. Also, ja.
Ich habe noch mal einen Moment, wo ich schnell erwähnen muss. Ja. Es geht jetzt nicht um irgendeine Szene, hat in dem Sinne nichts direkt mit Fußball zu tun, aber die paar Minuten vor dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika, in dem riesen Stadion, in dieser Schüssel, wo der Maradona schon Weltmeister geworden ist, 80'000 Zuschauer, die beiden Mannschaften kommen auf den Platz, super Inszenierung von den Nationalhymnen. Man hat richtig die Anspannung, ich sage nicht Euphorie, aber einfach die Wichtigkeit von dem Moment für die beiden Teams und fürs Land und für viele andere Länder, die mitmachen, hat man richtig in dem Moment gespürt. Und das war so der Moment, wo ich zuhause vor dem Fernseher gesessen bin und so gefunden habe, wow, wir erleben Olympische Spiele, wir erleben Ski-WM, wir erleben Hockey-WM. Aber Fußball-WM ist halt wirklich einfach, das ist ganz grosse Kino. Das ist wirklich einfach das Höchste im Sport. Das hat man so in dem Moment, in diesen 2-3 Minuten für mich exemplarisch gespürt.
Aber ich hoffe für dich, dass das Gefühl relativ, oder ich befürchte, dass das Gefühl relativ schnell abgeflacht ist, nachdem du was gesehen hast, was dann wirklich in der Verpackung steckt und zwar das Spiel in Mexiko.
Das ist egal, François. Wir reden da von dem Moment, und das war ein Moment. Wir haben nur 2 Minuten angekippt, aber der war sehr intensiv. Okay,
gut. Und das Größere Wort, ja kaum mehr kann geben, würde ich sagen, das wär's für diese Woche. Ich danke euch da draussen sehr herzlich fürs Zuhören. Wir kommen wieder für einmal ein bisschen früher als sonst, und zwar am Freitag, nachdem die Schweiz gegen Bosnien wie auch immer gespielt hat, mit einer Einschätzung und Analyse und auch einen ersten Ausblick auf das Gruppenfinale. Dann danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Podcasts von CH Media möchtet hören, dann könnt ihr das, wenn ihr auf www.chmedia.ch/podcasts gönnt. Ich wünsche euch eine schöne Halbwoche für einisch und freue mich, wenn ihr auch bald wieder einschaltet. Tschüss miteinander und euch danke vielmals fürs engagierte Mitdiskutieren.
Danke dir, Etienne.
Danke dir.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.